jeder Mensch hat gewisse Gründe und er war ja schon bereit, mit mir zu sprechen. Das heißt, er wollte eigentlich eventuell wechseln. Und das eventuell ist dann eben genau dieser Punkt, wo ich dann eben versuche, mich reinzusneaken und herausfinden möchte, warum es ein eventuell überhaupt gibt.
Herzlich willkommen zur Recruiting DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst und last but not least zur Höchstleistung motivierst. Heute habe ich wieder jemand mit on board und zwar die liebe Dilan aus dem Team Partis.
Hallo.
Herzlich willkommen, liebe Dilan.
Hallo.
Genau, ihr hört schon, da ist jemand mit Power an der Stimme. Was macht die Dilan bei uns? Das erzählt sie euch gleich selber natürlich. Wir werden heute auf jeden Fall sehr, sehr viel über Recruiting sprechen. Warum hört ihr natürlich gleich? Und natürlich so ein bisschen über uns als Partys, über uns als Team, dass du uns als Hörer auch noch mal ein Stück weit besser kennenlernst. Aber Dilan, stell dich doch mal selber vor. Wer bist du? Was machst du bei uns? Und das andere reden wir dann gleich noch.
Alles klar. Ja, ich bin Dilan, ich bin 26 Jahre alt und habe jetzt vor circa 3 Monaten mein Bachelorstudium in Erziehungswissenschaft absolviert. Das heißt, ich komme aus einer ganz anderen Branche. Tatsächlich bin ich aber jetzt auch als Quereinsteiger bei Partys dabei und fühle mich mega wohl. Und ich bin jetzt offiziell Recruiterin.
Yes. Und das ist auch, warum ich die Dilan natürlich auch im Podcast eingeladen habe, weil es dreht sich ja alles hier um Recruiting. Und deswegen ist es sehr spannend, Dilan, auch für dich oder gerade, weil ich ja oftmals predige im Podcast, dass Recruiter im Endeffekt auch perfekt sind für, oder die Stelle eines Recruiters perfekt für einen Quereinsteiger. Vielleicht erzählst du mal, was waren denn für dich so die größten Hürden beim Einstieg jetzt im Recruiting?
Ja, also tatsächlich die Umsetzung. Also ich bin ein sehr kommunikativer Mensch. Ich habe keine Scheu davor, irgendwelche Menschen anzuquatschen oder in irgendwelche Konfliktgespräche zu gehen, weil ich das sehr spannend finde, wie unterschiedlich wir alle eigentlich sind. Tatsächlich ist aber dann doch so die Hemmung da, wenn man jemanden anruft, dass man da nicht so ganz weiß, wer ist denn da? Man sieht ja dein Gegenüber dann auch nicht. Ja. Das heißt, die Einschätzung, die ist dann doch etwas schwieriger, als man denkt.
Okay, also das heißt, Umsetzung ist bei allen, glaube ich, immer das Schwierigste, egal was man tut. Und das Zweite, was total spannend ist, was du sagst, ist, ich glaube, dieser Kontakt mit komplett fremden Leuten, wenn ich es richtig verstanden habe.
Genau.
Einfach nochmal, der ein bisschen Schwierigkeiten bereitet. Und auf der anderen Seite, was ich ja von meiner Seite aus sagen kann, ist, dass du ein extrem kommunikativer Mensch bist. Das heißt, das haben wir gestern beim Sternzeichenlesen herausgefunden. Wenn Dilan in einen Raum kommt, nimmt sie ihn ein.
So ist es.
Und das hörst du jetzt wahrscheinlich, wenn du auch Dilan hörst. Da ist einfach Power dahinter. Und das ist schon, da bin ich auch beim ersten Attribut eigentlich schon bei einem Recruiter. Der braucht einfach Power, der braucht diesen Raum füllend, dass du einfach auch die Leute überzeugen kannst von dir selber.
So ist es. Ja. Und das fällt mir manchmal am Telefon eben schwer, weil die Leute mich nicht sehen und meine Energie ja nicht spüren.
Ja.
Das heißt, man muss dann mit Tonalität und eben mit einer gewissen Sympathie und Bestimmtheit die Leute am Telefon catchen.
Ja.
Und das ist der springende Punkt.
Okay, jetzt hast du gesagt, da tust du dich schwer. Was tust du denn dafür? Oder was kannst du auch an Tipps mitgeben, was dir selber auch geholfen hat, um dahin zu kommen, dass du eben trotzdem diese Power hast, die du vielleicht jetzt nicht rüberbringst per Video oder per Live. Wie machst du es?
Tatsächlich habe ich an meinem Bildschirm einen Zettel stehen. Zum einen mit langsam reden. Das ist auch ganz wichtig, dass man den Leuten das Gefühl gibt, sie nicht zu überrennen. Und zum anderen muss ich sagen, bin ich sehr überrascht gewesen, auch zum Einstieg, dass man bei Partys einfach immer und immer wieder Trainings bekommt. Ob es jetzt die Tonalität ist, ob es Rollenspiele sind, dass man einfach bestimmte Szenarien gemeinsam erarbeitet. Also Training.
Ja.
Und zum anderen einfach auch die Gespräche vorbereiten, dass ich selber einen roten Faden habe und mich sicher fühle.
Geil.
Genau.
Cool. Also das ist, glaube ich, ist witzig, wenn ich das so höre. Ne? Dann denke ich mir so, ja gut, eigentlich selbstverständlich. Also selbstverständlich heißt so, okay, ich klebe mir was am PC hin oder an meinem Bildschirm hin und dann setze ich das um. Jetzt ist halt die große Frage, wie oft setzt du es? Also geht es dann so leicht? Ist es so ein Tipp, wo du sagst, so, ja, ich nehme den an oder hey, es fällt mir immer noch schwer und ich muss mich trotzdem nochmal anders konditionieren?
Also es fällt mir immer noch schwer und aus dem Grund habe ich jetzt auch mit meinem Teamleiter jede Woche immer einen 10-Minuten-Slot, wo wir dann nochmal das Ganze üben, beziehungsweise okay. wir dann einfach aus dem Affekt in ein Gespräch gehen. Mhm. Das heißt, ich muss ihm dann wieder beweisen, dass ich meine Schnelligkeit unter Kontrolle habe und trotzdem bestimmt bin. Genau, ich glaube, das ist für mich so ein Punkt, der eigentlich sehr hilfreich ist, dass ich da immer wieder eben diese Routine reinbekomme zu üben. Und zum anderen erwische ich mich selber, wie ich, also gerade eben bestimmt auch, nach Atmen oder nach Luft schnappe, also dieses und dann weiterreden. Okay. Das passiert auch oft, das ist immer dieses Temperament, das in der Stimme mit eine Rolle spielt. Und sobald ich mich dabei erwische, gehe ich einen Step back.
Ah krass, okay.
Genau, ja.
Also spannend. Also wenn ich das jetzt zusammenfasse, dann sagst du, für den Recruiter ist extrem wichtig Tonalität. Mhm. Also wie ich was sage, also kommunikative Skills. Das ist extrem wichtig. Das Zweite, was ich gerade rausgehört habe, ist das Thema Hartnäckigkeit, was du auch beschrieben hast, richtig?
Ja.
Hartnäckigkeit. Was heißt es für dich?
Hartnäckig heißt in dem Fall als Recruiterin für mich bestimmt sympathisch und einfühlsam zu sein. Mhm. Und ganz besonders habe ich jetzt auch bestimmt als erstes genannt, weil es immer wichtig ist, dass man die Gesprächsführung beibehält. Mhm. Das heißt, ich möchte, dass mir jemand zeigt, was er kann, um zu entscheiden, ob er für den Job geeignet ist oder nicht.
Brutal geil, dass du sagst. Was meine Erfahrung ist, ist, dass viele auch, nicht nur als Recruiter, sondern auch als einstellendes Unternehmen reingehen und sehr Bittstellermäßig reingehen, ne? Das ist genau, ich glaube, das ist auch am Anfang, also wenn ich an meinen Anfang denke, war ich auch so, dass ich gesagt habe, okay, du willst jedem recht machen, Hauptsache, das passt irgendwie und am Ende des Tages fällt es dir auf die Füße, ne? Weil du, ja, wie sagt man, also keine Ahnung, weil du machst es ihm zwar recht, aber es bringt dir und dem Kunden nichts, sondern dann fängt der Kandidat an, mit dir zu spielen.
Ja, und dann stehst du halt manchmal kurz vorm Interview und dann sagt er dir eine halbe Stunde vorher ab.
Genau, und das ist einfach was du wirklich tunlichst vermeiden solltest als Recruiter. Und wenn du auch Recruiter einstellst, ausbildest, wie auch immer, extrem wichtig, darauf zu gehen, dass es wirklich diese Bestimmtheit eben ist.
So ist es.
Also gerade und leider ist es ja immer noch so, dass, also es gibt sehr viele Frauen als Recruiter. Gerade bei Alpha-Männern ist es nach wie vor so, leider, dass die auch oftmals diesen Punkt noch haben, dass die sich denken so, ja okay, nettes Mädel, passt schon.
Ja.
Und dann anfangen zu spielen. Und deswegen ist es bei dir halt auch, und das finde ich halt auch so geil, dass man, glaube ich, das gar nicht anfängt, weil die Stimme einfach mittlerweile so ist, dass du sagst so, hey, nee, ist nicht. Mhm. Und du den halt auch knallhart ausfragen triffst, was ganz hervorragend ist.
Das war
ist.
Aber früher nicht so. Also das war zu Beginn gar nicht so. Ich habe da auch das Feedback von meiner Kollegin, die ja auch unter anderem meine Mentorin war, dann das Feedback bekommen, dass ich nicht so needy sein soll. Und das muss ich dann auch erstmal schlucken. Ja. Und dann dachte ich mir so, ja, ganz ehrlich, also eigentlich bin ich ja diejenige, die hier was haben will.
Ja.
Von daher muss ich ja gar nicht drum betteln.
Genau.
Und so hat sich dann das Mindset auch Stück für Stück verändert.
Voll gut.
Ja.
Voll gut. Und das ist auch das, was ich auch immer wieder mitgeben kann. Einfach dieses, ja, Bestimmte. Ja, einfach zu sagen, hey, ich bestimme so die Rules und dann gucken wir, ob das passt oder nicht.
Ja.
Ja. Und dann, wie gesagt, es geht ja vor allem darum, das ist auch immer wieder Themen in den Folgen, Ghosting, wie vermeide ich Ghosting bei Kandidatenseite und dergleichen. Mhm. Und ich glaube, je bestimmter du von vornherein bist, dann sagt dir der Kandidat lieber wahrscheinlich nach einem Call, du, pass auf, das ist nix, als dass du in dritten, vierten Calls gehst und der dann auf einmal denkt so, wow, hast du dir Zeit investiert und so und ich will jetzt der auf keinen Fall absagen, weil das trauen sich ja die Kandidaten auch nicht, weil sie sind ja auch People-Pleaser in Anführungsstrichen.
Schlechtes Gewissen.
Voll schlechtes Gewissen, richtig. Ja. Und dann ghosten die. Und dazu kommt's. Und deswegen ist diese Bestimmtheit gerade am Anfang so geil zum Thema Ghosten auch, weil es kommt nicht zum Ghosten.
Genau, ja.
Voll gut.
Richtig.
Bestimmtheit. Ich will da nochmal drauf eingehen.
Sehr gern.
Was machst du denn, wenn dir ein Kandidat, der sehr, sehr gut passt, auf eine Stelle zu 100% und der sagt dir ab.
Mhm.
Was hat das mit Bestimmtheit zu tun für dich?
Also da kommt für mich dann in diese Bestimmtheit die gewisse Empathie mit rein.
Mhm.
Das heißt, ich versuche herauszufinden, weshalb er absagt. Jeder Mensch hat gewisse Gründe und er war ja schon bereit, mit mir zu sprechen. Das heißt, er wollte eigentlich eventuell wechseln. Und das eventuell ist dann eben genau dieser Punkt, wo ich dann eben versuche, mich reinzusneaken und herausfinden möchte, warum es ein eventuell überhaupt gibt. Sonst würde er das Gespräch gar nicht erst zulassen.
Ja.
Und da ist halt für mich dann immer wichtig, dass eben mit der Bestimmtheit die gewisse Empathie da ist, zu verstehen, warum er absagt, ob es irgendwie räumliche Gründe hat oder familiäre Gründe. Und da halt eben nochmal schauen, was ihm wirklich wichtig ist.
Ah, okay.
Und das herausfinden.
Okay. Und das bedeutet für mich ja auch implizit, sagst du ja, selbst wenn er dir absagt, das ist für dich noch kein Grund, nicht mehr ans Telefon zu gehen und den nochmal anzurufen.
So ist es. Und da kommt die Hartnäckigkeit wieder.
Richtig, richtig. Und genau. Darauf wollte ich auch raus, dass ich gesagt habe, okay, wie wichtig ist hartnäckig im Recruiting? Hartnäckigkeit.
Zu 100%, wenn nicht sogar 200%. Ja. Ganz wichtig. Ich hatte auch schon Leute, die ich, glaube ich, 8-mal angerufen habe und dann echt erst beim 9. Mal erreicht habe. Wurde auch teilweise dann zwischendurch mal weggedrückt. Aber trotzdem habe ich es halt wieder versucht. Denn es gibt halt ein Nein, hast du eh schon immer. Aber eventuell könnte irgendwann nach dem 10. Mal doch ein Ja kommen. Ja. Und da muss man einfach dranbleiben.
Perfekt. Genau. Also die neueste Statistik zeigt tatsächlich, die ich weiß jetzt nicht mehr, wer es veröffentlicht hat, aber es gibt auf jeden Fall eine Statistik, die sagt, ähnlich wie zum Sales, erst beim 7. oder 8. Kontakt kriegst du dieses Ja.
Okay.
Und da geht es wirklich um Hard-to-Fill, also um C-Position, also C-Level-Position. Das heißt, die sind ja meistens in aktuellen Positionen drin. Und erst beim 7. oder 8. Mal, wenn er gefragt wird, ob er nicht wirklich irgendwann wechseln will oder ob er ein anderes Angebot annehmen würde, sagt er Ja.
Interessant.
Also zumindest, dass der dann erst in Gespräche reingeht.
Mhm.
Ja, und das spiegelt das, was du gerade wieder sagst,
genau,
auch perfekt wieder, dass du einfach sagst, hey, manchmal ist es halt das 9. Mal. Und jetzt kommt halt genau der Punkt und da unterscheiden sich Recruiter zu Recruiter, weil die einen sagen halt, ich finde nichts und ich finde niemand. Und die anderen sagen so, hey, ich habe den neuen Mann gegangen, ich habe jetzt jemand.
Ja.
Und das ist genau der Unterschied.
So ist es. Also ich meckere schon auch gerne, das muss ich schon zugeben. Wenn ich dann jemanden nicht erreiche nach dem 5. Mal, dann muss ich halt auch einen Satz rauslassen, denken mir, boah, ganz ehrlich, warum hat er keinen Bock, meine Stimme zu hören? Das ist aber natürlich kein No-Go, dass ich dann nicht nochmal anrufe.
Ja.
Im Endeffekt weiß er ja noch gar nicht, wie ich klinge. Vielleicht gefällt es ihm ja, aber weiß es nicht. Vielleicht findet er mich ja sympathisch, kann sein.
Ja, 100% sogar. Und das ist ja genau das, was auch kommen muss, diese Emotion von der Job-Description sozusagen, die wird ja durch dich im Endeffekt auch zum ersten Mal an den Kandidaten getragen.
Mhm.
Und deswegen ist es, was du halt sagst, diese Sympathie, dieses, ja, keine Ahnung, freundliche, lächelnde, das muss irgendwie rüberkommen zu dem und das machst du halt par excellence in meinen Augen, dass
Dankeschön.
Du wirklich da, ja, es ist so, dass du halt es einfach rüberträgst und ganz ehrlich, da fällt es wahrscheinlich dem einen oder anderen auch schwer, schon mal zu sagen, nee, ich habe kein Interesse, sondern wird sich wahrscheinlich sagen, ja, okay, nee, jetzt gerade nicht und dann rufst du einen zweiten und dritten Mal an und auf einmal sagt er halt ja.
So ist es.
Und das ist halt mega cool, dass man diese Hartnäckigkeit im Recruiting so leben kann, ja. Und das nochmal mit Bestimmtheit und Empathie, das fand ich auch sehr cool, dass du das mit der Empathie einfach genannt hast.
Mhm.
Wie gehst du denn selber im Recruiting oder, nee, anders gefragt, im Recruiting, Empathie und Masse?
Mhm.
Ich weiß, wahrscheinlich weißt du, worauf ich raus will. Du musst ja extrem viel umwälzen, also sehr viel anschreiben und gleichzeitig willst du auch empathisch sein. Jetzt schreib mal an, du schreibst 100 Leute an und willst empathisch sein.
Ja.
Beißt sich das nicht irgendwie?
Also es ist schon schwierig, denn ich bin schon ein Mensch, der sehr gern kreativ ist beim Anschreiben. Das heißt, ich versuche dann irgendwelche Eigenschaften des Wetters oder, keine Ahnung, Sachen, die mir selber irgendwie widerfahren sind, damit einzubringen, dass einfach erstmal die Reaktion bzw. die Aufmerksamkeit gecatcht wird.
Ja.
Einfaches Beispiel, ich habe einmal geschrieben, an einem verregneten Sommernachmittag versuche ich mein Glück.
Ja.
Und möchte ... Es gab, glaube ich, von den 70 Leuten, die ich angeschrieben habe, 60, die sehr positiv reagiert haben.
Mhm.
Und einer hat geantwortet, meiner Frau gefällt dieses Anschreiben nicht. Und dann war das für mich so, okay, ich wollte natürlich wissen, warum, habe gleich geantwortet, interessant, warum denn nicht, hat gern Feedback. Dann meinte er, dass es sehr nach Single sucht Single klingt und er das für eine Jobanfrage nicht in Ordnung findet, dass ich einen verregneten Sommernachmittag mit eingebracht habe.
Okay.
Oder Frühlingsnachmittag, genau.
Ja.
Also sowas kann auch passieren, aber ich denke mir halt aus einer Quote von 60 oder 70 Kandidaten, wo einfach 90% ganz entspannt drauf reagieren und sagen, ja, bei uns ist Wetter auch super. Bei euch regnet es voll scheiße, ist es halt cool, weil das so ein Icebreaker darstellt.
Ja.
Und ich glaube, dieser Icebreaker ist halt immer wichtig. Muss nicht immer bei jedem auch gleich der Funke überspringen, aber wenn es klappt, ist es halt ein großer Vorteil.
Ja, finde ich auch. Also das, da sagst du was. Und das ist genau das, was ich halt auch immer selber für mich denke, dass du halt Empathie schon auch in eine Masse rüberbringen kannst, indem du halt einfach mal ein anderes Anschreiben machst, indem du AB-Testing machst und sagst, okay, wie kriege ich es irgendwie hin? Und die Empathie kommt ja dann vor allem ins Spiel, wenn ich wirklich in die Ansprache gehe, das heißt, die Kandidaten mal telefonisch dran kriege und dann halt einfach weitergehe, dann ist halt Empathie noch mal viel mehr gefragt. Und da, glaube ich, schließe ich das dann auch doch nicht aus.
So ist es, ja.
Ja.
Genau. Die Kombination aus beiden, also aus Bestimmtheit und Empathie, wie gesagt, ist eigentlich meistens effektiv.
Cool. Dylan, was hast du noch mal studiert?
Erziehungswissenschaften.
Inwiefern hilft dir denn das Studium als Recruiterin?
Also ich habe schon immer so ein gewisses Bauchgefühl gehabt, was Menschen angeht, also eine gewisse Intuition. Mhm. Und das war dann auch mitunter ein Grund, wieso ich Erziehungswissenschaften studiert habe, weil man da einfach sehr viel über unterschiedliche Persönlichkeiten kennenlernt. Man lernt auch sehr viele Erziehungsstile kennen. Das heißt, jeder Mensch ist ja geprägt von der Kindheit auf eine gewisse Art und Weise. Und ich finde, dass man schon in Gesprächen, vor allem wenn die ein bisschen länger als 5 Minuten dauern, ganz schnell und klar und deutlich herausfinden kann, um was für ein Typ Menschen es sich handelt.
Okay.
Und in Erziehungswissenschaften lernt man auch systemische Befragungsstile. Das heißt, ganz einfache Fragen, die dann eben deutlich machen, ob jemand beispielsweise geldgetrieben ist, ein familiärer Mensch ist oder was ihm wichtig ist oder nicht.
Ja.
Und aufgrund dessen war das für mich wichtig, mit Menschen zusammenzuarbeiten, aber auch was zu bewirken. Also wie man nicht jemanden einen neuen Job beschaffen kann und der dann glücklich ist, ist es für mich ja auch eine Win-Situation.
Ist brutal, ja.
Genau. Das heißt, das war so der Background, warum ich mich überhaupt fürs HR oder fürs Recruiting interessiert habe. Und das kann ich hier halt auch mega geil umsetzen.
Ja, jetzt hast du was gesagt, was ich auch spannend finde. Inwiefern machst du denn dann, also Beispiel, wenn ich mit Kandidaten telefoniere oder auch mit Kunden telefoniere, dann habe ich meistens so ein erstes Bauchgefühl. Mhm. Inwiefern stützt du deine Bewertung auf ein Bauchgefühl versus andere Methodiken, die du vielleicht im Studium kennengelernt hast?
Also ich muss sagen, ich glaube, meine ersten 10 Sekunden, wenn ich die Stimme höre des Kandidaten, habe ich schon ein Bauchgefühl und denke mir, du bist genau so einer.
Okay. Das schon. Wir lassen jetzt mal stehen, so einer, was auch immer die dann meint.
Also, ist ja je nachdem. Also entweder du bist so einer, der hat Bock oder eben gar nicht. Und dann aber, muss ich sagen, gebe ich jedem Menschen nochmal die Chance, auf die Fragen, die ich dann stelle, die ich ja auch vom Partis beigebracht bekommen habe, um herauszufinden, was ich brauche, gebe ich ihm die Chance, selber zu entscheiden, wie er antwortet. Also ich stelle meine Fragen recht kurz, aber manchmal wiederhole ich sie mit anderen Worten, damit die Person genau weiß, worauf ich hinaus will. Mhm. Und somit ist dann also liegt es in seiner Hand, ob er nur auf die Frage antwortet oder beispielsweise ausholt. Und das ist dann schon so ein kleines ausschlaggebendes Signal, ob jetzt eben der Mensch einfach nur kurz und prägnant ist.
Ja.
Oder ob er halt gerne wirklich was von sich erzählt und auch was Vertrauenswürdiges preisgeben möchte.
Ja.
Also das sind so kleine Methoden, mit denen man die Leute halt ein bisschen catchen kann.
Mhm.
Genau. Und meistens stimmt mein Bauchgefühl.
Ja, ich hab's vermutet.
Ja.
bei mir ist es ähnlich. Es gibt Techniken, ne, die kennen wir, glaube ich, alle.
Ja.
Dann gibt es auch die ganzen Tests und sowas. Und am Ende des Tages ist es dann echt so, hast du ein gutes oder ein schlechtes Bauchgefühl, egal in welche Richtung sich das jetzt ausprägt, in 80% der Fälle stimmt das.
So, ja.
Ja, und jetzt sind wir wieder bei Pareto-Prinzip.
Mhm.
Ja, theoretisch kannst du da alles, was du gelernt hast. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, selbst wenn du das gelernt hast, Leute einzuschätzen oder auch von der Historie einzuschätzen, dann hast du einfach nochmal vielleicht auch die Begründung für dein Bauchgefühl, was ich schon auch hilfreich finde.
Ja.
Weiß nicht, wie es dir da geht.
Doch, auch schon.
Ja.
Manchmal überraschen uns auch Kandidaten natürlich, weil man vielleicht aus dem Erstgespräch sich denkt, ah, war jetzt nicht so geil, hat ein schlechtes Bauchgefühl. Und dann aber im Zweitgespräch, vielleicht hat er auch einfach nur einen schlechten Tag. Ja? Das muss man ja auch mit bedenken. Und im Zweitgespräch ist es dann halt super geil und man merkt, wie committed er ist, dass er Bock drauf hat.
Ja.
Und somit muss man den Leuten immer und immer wieder die Chance geben, einfach von null zu beginnen, was zumindest das zwischenmenschliche Gefühl angeht.
Okay.
Genau. Ja, kann passieren.
Ja, kann passieren. Was war die letzte Position, die du besetzt hast?
Die ich besetzt habe oder besetzen möchte? So vom Typ Mensch her meine ich jetzt oder wirklich Position?
Position und dann vielleicht noch Typ Mensch, würde mich auch interessieren.
Okay. Das war ein Freelancer in der Pharmabranche.
Ja.
Und der musste für ein Projekt für circa 3 Monate einspringen, weil da nämlich jemand in Elternzeit gegangen ist.
Mhm, okay.
Jemanden für diese Übergangsphase gebraucht haben. Und da war ganz witzig, dass es eigentlich 6 Monate gewesen wären. Und dann hieß es, nee, jetzt nur noch 3, weil sie sich nicht sicher waren bei dem Kandidaten. Und jetzt ist es spannend, denn ich war zu 100% von dem Kandidaten überzeugt, obwohl er schon Ü60 war.
Oh, krass.
Ja, okay. Und da sind ja die meisten eher so mit so einem gewissen Vorurteil mit, der ist schon ein bisschen älter und Ausfälle und ja, der könnte dann krank werden oder vielleicht macht er ja irgendwie alles nur auf seine Art, aber passt sich nicht dem Unternehmen an. Ja, und jetzt haben wir eine Verlängerung von nochmal einem Jahr bekommen.
Das ist Wahnsinn,
weil die halt so überzeugt sind von ihm und sagen, die möchten die komplette Elternzeit mit ihm überbrücken.
Mhm.
Und mein Bauchgefühl war richtig.
Ja.
Auch wenn mein Chef, der Daniel, zu mir gesagt hat, der ist aber schon alt, bist du sicher, dass das dein A-Kandidat ist? Hat er tatsächlich gerockt.
Naja, krass, ne? Das ist genau der Punkt. Mhm. Und das ist dein Bauchgefühl. Und deswegen bin ich auch immer so, dass ich sage, und das kann ich auch nur als Tipp rausgeben, wenn der Recruiter sagt, er ist überzeugt von jemand, dann hört da drauf. Weil das kommt oft vor, dass Fachbereiche oder auch man selber sagt, so, ah nee, da habe ich kein gutes Gefühl. Obwohl ich gar nicht mit dem geredet habe, kann ich eigentlich gar nichts einschätzen. Das heißt, die Power des Recruiters nicht zu unterschätzen und da einfach zu glauben, hey, ja, ist so, wenn vor allem ein gutes Bauchgefühl noch dahinter steckt, weil es kommt ja irgendwo her. Und gerade mit noch, jetzt hast du vorhin gesagt, 3 Monate dabei. Ja, du warst ja vorher schon Werkstudent bei uns und so. Das heißt, bei dir ist es einfach so, dass ich sage, du hast ja schon mehr Erfahrung bei uns auch. Und deswegen würde ich auch da nochmal immer zu sagen, hey, da sind viele Credits, die einfach zu dir gehen, wo du einfach sagst, hey, glaube dem Recruiter, das, was er sagt, das Bauchgefühl, stell die richtigen Fragen und dann wirst du rausfinden, passt es oder passt es nicht oder will ich nochmal selber mit dem Kandidaten sprechen. Mhm. Aber ich bin absolut bei dir. Ja. Also gerade auch mit älteren Kandidaten. Das ist teilweise der Game Changer.
Ja,
ja, so ist vor allem, die wissen ganz genau, sie haben noch chillige 5 Jahre vor sich. Ja. Und danach können sie schön in Rente gehen, passt alles.
So ist es.
Und haben dann nochmal eine Power oftmals, wo du denkst, wo kommt das her? Das ist ja crazy. Sich
nicht so schnell stressen. Also ich glaube, dass jüngere Leute sich viel schneller stressen lassen.
Klar.
Als die Eltern, die sich denken, so, ja, Mai, das kriegen wir schon hin.
Ja, ganz ehrlich. Das Gute ist doch, dass man 60 hast du die meisten Ego-Themen durch.
So
und deswegen stresst sich keiner mehr.
Ja. Ja.
Weil Ego ist nicht mehr da.
Durch.
Ja, genau, richtig. Du ziehst dein Ding durch. Ja. Du machst es auch noch für das große Ganze, weil für dich selber hast du schon mal einen Haken dran. Ja, das ist halt cool.
Ja, das stimmt. Finde ich auch.
Cool. Dylan, also was, ja, habe ich noch irgendwas? Nee, ich glaube für den Moment nicht. Wir haben viel geredet, ne? Über alles Mögliche.
Was ich auf jeden Fall von mir noch sagen kann, ist, vielleicht gibt es ja in einem halben Jahr oder noch in einem Jahr noch einen Podcast. Ich muss auf jeden Fall noch daran üben, langsam zu reden. Und was noch spannend ist bei mir, was mir auch auffällt, ist, dass ich manchmal, wenn dann die Person das sagt, was ich hören will, dass ich dann schon gleich zur nächsten Frage übergehen will. Weil ich denke, hab einen Check gemacht, einen Haken dahinter. Aber vielleicht möchte die Person ja doch noch was Spannendes sagen.
Ja.
Also das sind so 2 Punkte, an denen arbeite ich noch. Und dann beim nächsten Podcast können wir nochmal drüber sprechen, ob ich das geschafft habe.
Ja, und falls dir das zu schnell war, kannst du auch die Geschwindigkeit der Podcast auf 0,75 machen. Wobei ich finde es tatsächlich echt sehr, sehr sympathisch, wie Lila darüber kommt, auch mit dieser Power, mit der Schnelligkeit. Weil irgendwie passt es, irgendwie ist das authentisch. Und klar, ein bisschen langsamer schadet auch nicht, aber am Ende des Tages, glaube ich, tut es keinen Abbruch. Danke dir, liebe Dylan, dass du dabei warst.
Auch.